Ihr dürft die Offenbarung aufschlagen. Kapitel 1, Kapitel 2, Entschuldigung. Offenbarung Kapitel 2, Abvers 1, wollte ich sagen. Ich habe einen Artikel aus der Idea Spektrum, also so einer evangelisch-christlichen Zeitschrift aus dem Jahr 2004, also nicht mehr ganz aktuell. Und in dem Artikel ging es darum, dass in den letzten 10 Jahren, also wie gesagt 2004, in den letzten 10 Jahren in Deutschland so über 1500 freikirchliche evangelische Gemeinden gegründet wurden. Und wir sind eine davon. Aber der Artikel spricht auch davon, dass in demselben Zeitraum auch 200 Gemeinden geschlossen haben und sich aufgelöst haben. Und ich freue mich über Gemeindegründungen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass es die effektivste Art ist, die Welt für Jesus zu erreichen. Aber 200 Gemeinden haben zugesperrt. Und das ist eher traurig. Und die Hauptfrage, die ich so in meinen Gedanken hatte, als ich das gelesen habe, war, woran gehen Gemeinden ein? Oder vielleicht noch persönlicher, stehen wir in Gefahr, einzugehen? Und ich denke, man könnte da ganz, ganz viele Faktoren finden auf der menschlichen Ebene oder organisatorischen Ebene oder vielleicht auch theologischen Ebene, warum Gemeinden zugrunde gehen. Aber hier im Buch der Offenbarung offenbart uns Gott wohl die tiefste Ebene, die wichtigste Ebene. Und das ist schlicht und einfach, Jesus ist zufrieden mit manchen Gemeinden und Jesus ist nicht zufrieden mit anderen Gemeinden. Und er sagt ihnen, wenn er nicht umkehrt, dann mache ich euch dicht. So meine eigene Übersetzung. Wenn ihr nicht leuchtet für mich, wenn ihr nicht Licht seid für mich, dann werde ich den Leuchter wegnehmen, sagt Jesus. Ich meine, was bringt ein Leuchter, wenn er nicht brennt? Was bringt eine kaputte Glühbirne, eine kaputte Lampe, bringt gar nichts. Und ich denke, das betrifft jetzt nicht nur Gemeinden, die sich aus irgendwelchen Gründen auf der Oberfläche erstmal aufgelöst haben. Das betrifft wahrscheinlich auch Gemeinden, wo so eine Organisation zwar irgendwie weiterläuft, aber die eigentlich geistlich tot ist und von der Jesus sich verabschiedet hat. Wir werden jetzt hier in den Kapiteln 2 und 3 7 Briefe an 7 konkrete Ortsgemeinden sehen in Kleinasien, das heißt der heutigen Türkei. Und diese Briefe sind von Jesus persönlich geschrieben. Und soweit ich weiß, also ich weiß nicht, ob ich die Fakten ganz klar habe, die Kommentare, die ich lese, widersprechen sich da teilweise ein bisschen, aber von diesen 7 Gemeinden existieren maximal noch 1 oder 2, oder vielleicht soll ich es anders sagen, dass in diesen Städten oder in dieser Gegend noch maximal 1 oder 2 Gemeinden existieren und die anderen nicht mehr. Aber Jesus wird diesen Gemeinden schreiben, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Und es ist interessant, das historisch anzuschauen, aber ich möchte uns eigentlich einladen, dass wir da weitergehen. Diese Briefe wurden in allen Gemeinden vorgelesen. Das heißt, es sind auch Briefe an uns als Gemeinde Jesu. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns persönlich fragen, wie können wir eine Gemeinde sein, die Jesus gefällt? Wenn wir diese Dinge lesen, Jesus, was gefällt dir an uns, was möchtest du ändern? Ich glaube, es sind auch Worte an jeden von uns persönlich, als Nachfolger Christi. Gemeinde besteht ja aus Menschen. Die Versammlung von Gläubigen, und wir lesen hier in diesen Sendschreiben von Jesus, dass Jesus so Dinge sagt wie, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, Oder wer überwindet, dem werde ich etwas geben. Oder mit dem wird Folgendes geschehen. Und das sind so persönliche Worte an persönliche Nachfolger. Ich meine, Organisationen haben nicht irgendwie Ohren oder so. Er spricht hier an persönliche Menschen. Wäre ein interessantes Gemeindelogo, oder? So ein Ohr. Oder so eine Kirche mit Ohren. Ich weiß nicht, ob die Leute das verstehen würden, aber für uns wäre es bedeutsam, die wir die Offenbarung gelesen haben. Weil nur eine Gemeinde, die auf Jesus hört, ist eine wahre Gemeinde. Nur Menschen, die auf das hören, was Jesus ihnen sagt, sind eigentlich wahrhaftige Nachfolger. Menschen, die nicht auf Gott hören, auf sein Wort, sind eigentlich nicht seine Jünger. Gemeinden, die nicht auf Gottes Wort hören, sind eigentlich eine Karikatur. Also bitte lasst uns heute oder auch die nächsten Wochen das nicht irgendwie nur so historisch, faktisch, abstrakt, intellektuell lesen und vielleicht sagen, oh Mann, das war eine coole Gemeinde oder ah, Mann, was hatten die für Probleme, sondern lasst uns Jesus persönlich in unser Leben sprechen. Lasst uns persönlich fragen, wo stehe ich gerade in meinem Leben? Wo finde ich mich in diesen Briefen? Was betrifft mich persönlich? Jesus, was willst du mir sagen? Was willst du bestärken in meinem Leben? Oder Herr, was willst du korrigieren in meinem Leben? Wie steht es um mein geistiges Leben? Herr, was gefällt dir, was gefällt dir nicht? So wie David im Psalm 139 geschrieben hat, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob irgendwie ein abgöttischer Weg, das heißt ein Weg, der von Gott wegführt, da ist, und leite mich auf deinem ewigen Weg. Ich meine, Gott kennt unser Herz, aber das Gebet sagt eigentlich, Gott, offenbar mir mein eigenes Herz, du kennst mich besser, als ich mich selbst kenne. Erforsche du mich in dem Sinn. Zeig mir, was Sache ist in meinem Leben. Diese sieben Schreiben an die sieben Gemeinden haben alle so ein ähnliches Muster, auch wenn es nicht immer total exakt in derselben Reihenfolge vorkommt. Aber zuerst ist immer so ein Anschreiben oder eine Anrede von Jesus an eine bestimmte Gemeinde. Und dann sehen wir da auch immer eine Beschreibung von Jesus aus dem ersten Kapitel, von dem, was wir letzte Woche angesehen haben, von dem, wie Jesus er ist. Und dann trifft Jesus eine Aussage über den Zustand der Gemeinde und er bewertet diese Gemeinde oder klagt sie auch an. Und dann sehen wir als nächstes ein Gebot oder eine Aufforderung, eine praktische an die Gemeinde. Und dann zum Abschluss normalerweise so eine allgemeine Ermahnung an alle Christen und zum Schluss eine Verheißung, eine Belohnung für die, die treu sind. Das sind Dinge, die wir am Ende der Offenbarung sehen. Also interessant, er bezieht sich auf das Kapitel 1, wie Jesus ist, und dann auch immer Bilder vom Ende der Offenbarung, von der Ewigkeit. Lasst uns im Kapitel 2 Vers 1 lesen. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und im Vers 20, im Kapitel 1 hatten wir gelesen, ein Vers davor, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Viele glauben, dass es die Pastoren waren, auf jeden Fall Vertreter der Gemeinden. Er spricht die ganze Gemeinde an. Aber anschreiben ist immer an den Engel, den Vertreter, den Gesandten der Gemeinde. Und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Und Jesus ist der, der in der Mitte seiner Gemeinde ist. Jesus ist der, der uns in seiner Hand hält. Und er erinnert uns da zu Beginn dieser Sendschreiben nochmal daran, dass es seine Gemeinde ist. Es ist nicht die Gemeinde von Pastor oder von den Leitern, auch nicht die Gemeinde der Gemeindeglieder, es ist seine Gemeinde. Er ist im Zentrum und nicht wir. Es geht nicht darum, was wir wollen, es geht darum, was er will. Nicht, dass wir unsere Gemeinde bauen nach unseren Wünschen, nach unseren Vorstellungen. Wir Christen denken da oft viel zu menschenzentriert, viel zu humanistisch. Ich meine, manchmal geht das so weit, dass Christen die Ungläubigen befragen, wie ihre Gemeinde ausschauen soll. Nee, es geht um ihn. Es geht um seine Wünsche, um das, was er will, wie er möchte, dass wir aussehen und was er uns in seinem Wort darüber sagt. Die Gemeinde ist für ihn da. Wir sind für ihn da. Unser einziges Ziel in unserem Leben sollte eigentlich sein, ihm zu gefallen und ihn zu ehren. Er ist der Herr, er ist unser Eigentümer, er ist unser Haupt, er ist unser Gott. Also wir müssen uns erstmal bewusst machen, wer hier zu uns spricht. Und er schreibt an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus war eine bedeutende Stadt, war die zweitgrößte Stadt im ganzen Römischen Reich, hatte zu der Zeit ungefähr 250.000 Einwohner. Einflussreichste Stadt ganz sicher in Kleinasien, in dieser römischen Provinz Asien, war eine sehr reiche Stadt, hatte auch das größte Gebäude der damaligen Welt, war eins der 7 antiken Weltwunder und das war der Tempel der Artemis oder Diana im Lateinischen. Dieser Götzentempel war größer als ein Fußballfeld. Ich habe euch ein Foto mitgebracht so von einem Nachbau. War größer als ein Fußballfeld, hatte 127 Säulen, 18 Meter hoch. Und ich habe euch auch ein Bild von der Artemis mitgebracht. Hier ist sie, sieht ein bisschen seltsam aus, war die Göttin der Jagd, auch eine Fruchtbarkeitsgöttin. Also ihr seht das an ihrer Anatomie, die hat hier ein paar mehr Brüste, als man normalerweise braucht. Und darum ging's. Eine Fruchtbarkeitsgöttin, ein Fruchtbarkeitskult. Und denkt an diese Freizügigkeit der Heiden. Die haben gelebt wie die Heiden, eben, sagen wir heute noch. Haben ihre Triebe ausgelebt, wie es ihnen gefallen hat. Und das war religiös eben in dem Fall abgesichert und sanktioniert. Die Artemis wurde durch Unzucht, durch Tempelprostitution angebetet. Also so sah diese Stadt moralisch oder geistlich aus. Da war Götzendienst, da war sexuelle Freizügigkeit, da war Materialismus. Also ein sehr herausforderndes Umfeld für die Christen. So wie auch unsere Gesellschaft heute. Danke, Stefan. Ich glaube, das reicht. Wir können auch an Apostelgeschichte 19 denken. Das sind die Kunsthandwerker der Stadt Ephesus, die so kleine Götzenbilder gemacht haben von der Artemis, ausgeflippt und sauer geworden auf den Paulus und auf das Evangelium, was er verkündigt hat. Und sie haben hier einen Aufruhr veranstaltet. Die ganze Stadt ist in Aufruhr geraten und sie sind ins Theater gelaufen, haben sich dort versammelt. Das Theater hat 25.000 Sitzplätze in Ephesus und 2 Stunden lang haben die geschrien, groß ist die Artemis der Epheser. Also nicht unbedingt ein freundliches Umfeld für die Christen. Aber trotzdem war da eine sehr bekannte und sehr berühmte Gemeinde. Ihr wisst, ein ganzer Brief wurde an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Hatte auch sehr prominente Pastoren oder Diener, Älteste dort. Apollos hat in Ephesus gedient und Aquila und Priscilla dienten dort und dann später Paulus selber 3 Jahre lang. Und wir wissen, er hat täglich eine Bibelstunde abgehalten und ihr wisst, die waren nicht gerade kurz. Paulus war nicht für kurze Andachten bekannt. Und wahrscheinlich haben sich diese Gläubigen zur Mittagszeit, wo alle anderen Siesta gemacht haben und Pause gemacht haben, versammelt in der Mittagshitze und haben hier mit dem Paulus stundenlang Gottes Wort studiert und haben dem Paulus zugehört. Also es war eine sehr hingegebene Gemeinde, es war eine sehr hungrige Gemeinde. Und danach Paulus war der Timotheus dort und am Ende Johannes, der Apostel selbst. Also es war eine wohlgenährte, wohlgelehrte Gemeinde, hatte die besten Lehrer ihrer Zeit. Und in der Apostelgeschichte 19, Vers 10 lesen wir, alle, die in Asien wohnten, in dieser Provinz, sowohl Juden als Griechen, hörten das Wort des Herrn. Es war eine evangelistische Gemeinde. Und Jesus, der in der Mitte seiner Gemeinde steht, der die Seinen in seiner Hand hält, sagt hier seiner Gemeinde im Vers 2, ich kenne deine Werke. Ich kenne, ich weiß, sagt Jesus zu Beginn. Er ist der allwissende Gott. Er weiß alles über dich. Er weiß alles über uns als Gemeinde. Er kennt das Gute und er kennt das Schlechte. Ich kenne deine Werke. Oder waren Werke da? Das war eine aktive Gemeinde. Nicht irgendwie so passive Stubenhocker, Stühlewärmer irgendwo in einem Gottesdienst. Nee, das war eine aktive Gemeinde. Da war es nicht langweilig. Da war was los in der Gemeinde. Da gab es vielleicht Bibelstunden und Hauskreise und Gruppenstunden und Gebetsnächte und Seminare und Schulungen und Einsätze und Aktionen. Da ging die Post ab. Viele gute Taten haben einander ermutigt. Wahrscheinlich haben sie die Armen gespeist, die Kranken besucht. Vielleicht haben sie Waisenhäuser gebaut, Missionare beherbergt, die gute Nachricht weitererzählt. Die Gemeinde in Ephesus, das war das geistliche Zentrum für die ganze Region und die haben die ganze Region mit dem Evangelium erreicht und geprägt. Die haben echt einen Unterschied gemacht für Jesus in dieser Welt. Ich war unlängst auf einem Seminar und da hat der Vortragende die Frage gestellt, würde den Menschen was fehlen? Also besonders den Nichtchristen in eurer Stadt, würde ihnen was fehlen, wenn es euch als Gemeinde dort nicht mehr gäbe? Würde ihnen das überhaupt auffallen? Es wäre zu fragen. Aber hier, ich kenne deine Werke, eine aktive Gemeinde und deine Mühe. Oh, das war eine eifrige Gemeinde, eine motivierte Gemeinde. Die waren nicht faul. Das waren harte Arbeiter, die haben alles gegeben, ihr Bestes gegeben. Das waren treue Seelen. Die haben sich abgemüht im Evangelium, abgemüht für das Reich Gottes, für Jesus. Und sie haben Opfer gebracht für sein Evangelium. Sie haben sich hingegeben, ihre Zeit, ihre Gaben, ihr Geld. Und dann lesen wir als Drittes, und ich kenne dein Ausharren. Sie waren standhaft. Sie waren geduldig an einem dunklen Ort, an dem es schwierig war, als Christ zu leben. Sie haben ausgeharrt in Versuchungen, sie haben ausgeharrt in Anfechtungen. Und dass du Böse nicht ertragen hast. Es war auch eine reine Gemeinde. Sie haben Gemeindezucht geübt. Und Krebs muss aus dem Leib entfernt werden, bevor er sich verbreitet und den Leib zerstört. Die Geschwister dort in Ephesus haben danach getrachtet, heilig zu sein, heilig zu leben, geheiligtes Leben. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Paulus hatte die Gemeindeleiter in der Apostelgeschichte 20 vor denen gewarnt. Und du hast sie als Lügner erkannt. Das heißt, diese Gemeinde hatte Unterscheidung. Die hat eine reine Lehre. Es sind nicht irgendwie komische Lehrer, komische Lehren herumgeschwirrt, haben alles anhand der Schrift geprüft. Vers 3, und du hast ausharren und hast vieles ertragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Und manchmal kann man müde werden, oder? Habt ihr das Spiel gestern gesehen? Die Jungs waren fix und fertig. Und ich kenne das auch aus dem Dienst für den Herrn. Man kann müde werden, auch im geistlichen Dienst. Aber die haben trotzdem alles gegeben, die haben nicht nachgelassen. Hey, das war eine tolle Gemeinde. eine aktive, bibeltreue, heilige, standhafte, dienende, treue, evangelistische Gemeinde. Und wenn du in Ephesus gewohnt hättest damals, hättest du dann nicht die Gemeinde ausgesucht? Wäre das nicht eine Gemeinde gewesen, wo du gesagt hast, ja, hey, das ist es. Das sind ernsthafte, ausdauernde, hingegebene Christen. Da will ich mit dabei sein. Und ich kann mir vorstellen, als dieser Brief vorgelesen wurde in der Gemeinde, hat er sie ermutigt. Und gesagt, wow, hey, Jesus kennt alles, was wir für ihn tun. Und er weiß darum. Er kennt all unsere Kämpfe auch, unsere Mühe, unser Ausharren. Und er lobt uns dafür. Ach, danke, das tut so gut. Es ist nicht umsonst. Und wir alle wollen es hören, dass Jesus zu uns sagt, du treuer und du guter Knecht. Aber dann als nächstes sehen wir die Zurechtweisung Jesu. Und die hat wohl wehgetan. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Worte, diese Zurechtweisung Jesu an die Gemeinde in Ephesus einige von uns betrifft auch. Mich hat es ja überführt, als ich das studiert habe. Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich habe gegen dich, dass du nimmer so liebend bist, dass du nimmer so liebevoll bist, wie du mal warst. Und das ist eine Riesensache. Und es kann all diese anderen guten Aktivitäten, diese guten Dinge gefährden. Lieblosigkeit. Ich nenne das mal so, das Problem von Ephesus war eine lieblose Rechtgläubigkeit. Also gute fundamentalistische Christen. Dann eigentlich äußerlich von der Lehre, von der Praxis so alles gepasst, aber ein bisschen lieblos geworden. Hey, wir sind bibeltreu, wir predigen die Wahrheit, wir tun das Richtige, wir sind standhaft, wir sind aktiv, wir sind heilig. Ja, aber seid ihr auch nett? Seid ihr auch freundlich? Seid ihr liebevoll? Seid ihr sanftmütig? Und warum tut ihr das, was ihr tut? Aus den Johannesbriefen und dem Johannesevangelium haben wir als letztes durchgenommen, da wissen wir, dass Liebe eigentlich das Wesentliche ist, dass es der Kern ist. Jesus hat gesagt, liebe Gott mit allem, was du bist und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er hat gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr untereinander Liebe habt. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also Liebe ist eine Riesensache und ein Mangel an Liebe ist ein echtes Problem. Denkt an 1. Korinther 13. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Ich mache einfach nur Lärm. Und wenn ich Weissagung habe und Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, also tierisch geistlich begabt bin und geistliche Einsichten habe, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile, wow, wie radikal. All meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, mich selbst aufopfere, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Und ihr wisst, wir können Gott loben, wir können beten, wir können Bibel lesen, wir können dienen, wir können geben, wir können evangelisieren. Aus anderen Motivationen heraus als aus Liebe, aus Verantwortungsbewusstsein oder Pflichtbewusstsein, aus Gesetzlichkeit, weil ich dafür irgendwas bekomme, weil es einfach richtig ist und so weiter und so fort. Ich meine, ehrlich, wir alle haben es schon getan. Ich Ich habe das schon getan. Mit einem falschen Herzen, mit einer falschen Motivation. Das Richtige getan. Wir alle haben schon gesungen, weil alle singen. Und ich denke, du hast auch schon mal gebetet, einfach nur, weil es still war. Und das halten wir so ganz schlecht aus, gell? Oder jemanden von Jesus erzählt, einfach um ein Pensum zu erfüllen. Oder um die Pflicht zu tun. Ein Bruder oder eine Schwester korrigiert, weil es sein Job ist. Oder weil er dich nervt. Dienst getan und vielleicht dabei gedacht, hey, warum hilft mir keiner eigentlich? Ihr könnt mich alle mal. Und äußerlich sieht das hier toll aus, aber irgendwie fehlt das Wesentliche. Und es ist leer. Wenn es nicht mit Liebe ist oder aus Liebe ist, wenn das Herz nicht dabei ist, wenn uns nicht die Liebe Christi drängt, wie der Paulus sagt. Und wenn wir es aus falschen Motiven tun, dann brennen wir auch aus. Und wenn wir hier von Liebe reden, reden wir jetzt nicht hier von Emotionalität, also irgendwie so Gefühlsduselei. Und ja, es gibt verschiedene Jahreszeiten sozusagen im Leben eines Christen. Wir machen auch mal trockene Zeiten durch, das ist normal. In der Ehe gibt es das erste Verliebtsein und das ist schön und das ist gut, aber dann hoffentlich reift es zu einer tieferen Liebe. Ein Problem ist, wenn es sich in die andere Richtung entwickelt. Die grundsätzliche Frage hier ist eigentlich, was treibt dein Leben? Wo ist dein Herz? Oder vielleicht ist es wichtiger zu fragen, in welche Richtung entwickelt sich dein Herz oder dein Leben? Jesus sagt der Gemeinde in Ephesus, hey, das ist toll, was ihr tut, alles, was ihr tut, ihr seid treu, ihr seid Dranbleiber, ihr seid pflichtbewusst. Aber ich kenne euer Herz. Und es ist so ein bisschen erkaltet, es ist so ein bisschen hart geworden, ein bisschen eingeschlafen, lieblos geworden, kritisch, fordernd, vielleicht sogar ein bisschen sarkastisch, ein bisschen selbstsüchtig geworden. Und es ist echt ein Problem. Und Jesus sagt, es war mal anders. Als ihr begonnen habt, wart ihr bekannt für eure Liebe. Ihr wart eine sehr liebevolle Gemeinde. Ihr hattet Liebe für Gott. Und das ist das Wichtigste, das kommt zuerst. Ihr hattet Liebe füreinander. Ihr hattet Liebe für die Schafe, Liebe für die Leiter, Liebe für die Benachteiligten und die Leidenden, Liebe für die Verlorenen. Aber jetzt ist es nicht mehr ganz so. Seid sehr effizient geworden, zu sehr viel, sehr professionell. Aber alles so ein bisschen mehr programmgesteuert als herzgesteuert. Ich glaube, das ist das Grundproblem, die Motivation hat sich verändert. Äußerlich sah es noch alles so aus wie vorher, aber die Motivation hat sich geändert. Als ihr begonnen habt, als wir begonnen haben, hat sich alles um Jesus gedreht. Beziehungsorientiert. Hey, wir waren so dankbar, dass er uns gerettet hat und wir haben ihn geliebt, wir haben Zeit mit ihm verbracht, wir haben Bibel gelesen, wir haben gebetet. Von Herzen. Und während wir das getan haben, hat er unser Herz berührt und verändert und er hat uns ein echtes Herz für unsere Mitmenschen gegeben. Und dann warst du begeistert, als sich noch andere bekehrt haben, als du noch andere Christen getroffen hast und ihr habt begonnen, euch zu treffen und Gemeinschaft zu haben, gemeinsam zu träumen für Jesus, Visionen zu entwickeln, euch auszustrecken nach anderen. Und wenn ihr zurückdenkt, das war alles sehr natürlich, das war alles sehr organisch, das war alles vom Herzen. Aber dann vergehen so 10, 15, 20, 30 Jahre. Und irgendwie ist dann alles so ein bisschen Routine eingespielt. Das Pflichtprogramm läuft so ab, ich bin so ein Rädchen in diesem ganzen Programm. Vielleicht ist die Beziehung mit Jesus eher so mehr als so eine Arbeitsbeziehung geworden. Sind ein bisschen abgestumpft, die erste Begeisterung ist verflogen. Und es ist ein Stück weit normal in der Beziehung, denkt an die Ehe. Alltag, Gewohnheit hat Einzug gehalten. Man fängt vielleicht auch an, gewisse Dinge und Personen als selbstverständlich zu nehmen. Und dann wird man eher fordernd als dankbar, hat vielleicht wieder mehr sich selbst im Blick als die anderen. Und wir sind so beschäftigt geworden. Es gibt so viel zu tun für Jesus, dass kaum Zeit bleibt mit Jesus. Aber auf der anderen Seite haben wir auch mehr Routine, oder? Und mehr Erfahrung. Und mehr gelernt. Hey, wir kennen alles schon irgendwie. Und vielleicht sind wir deswegen auch nicht mehr ganz so verzweifelt abhängig von ihm, wie das mal war. Ich erinnere mich, als zum ersten Mal ein Ehepaar mit Eheproblemen zu mir kam, als junger, unverheirateter Pastor. Oh, Jesus, hilf mir! Aber jetzt haben wir mehr Erfahrung und wir wissen mehr. Und das kann auch ein Problem sein, dass vielleicht Jesus und Nachfolge mehr so ein theologisches Konzept ist und wir denken theologischer und verkopfter. Nicht, dass Theologie schlecht ist, ist wichtig. Wir wollen wachsen, aber es soll Beziehung nicht ersetzen. Und Mann, hier Ephesus, wow, das ist so eine harte Stadt. Die sind so ungeistlich, es ist so unchristlich. Und wir mussten so viele Kämpfe kämpfen und haben so hart gearbeitet, haben uns aufgeopfert, das hat uns echt gefordert. Und dabei haben wir auch Enttäuschungen erlebt und Angriffe erlebt und Anfeindungen und Kritik und Ablehnung und sind verletzt worden. Vielleicht haben wir auch noch andere gesehen, die haben so ein bisschen zurückgesteckt und nachgelassen und wir sehen, wie die so ein bequemeres Leben leben und vielleicht sind wir sogar ein bisschen neidisch geworden darauf. Und vielleicht haben wir auch so ein bisschen das Gefühl entwickelt, hey, ich habe genug getan, jetzt sind mal die anderen dran. Es kann ganz viele verschiedene Ursachen haben, aber irgendwie eine Kombination vielleicht von vielen von diesen Dingen hat unser Herz verändert, von dem, ich könnte die ganze Welt für Jesus umarmen, zu, er könnte mich allemal. Obwohl man das natürlich nie laut so sagen würde. Wir sind ja schließlich professionelle Christen, oder? Und wir sind nicht abgefallen von ihm. Wir werden nicht aufgeben. Wir kennen die Wahrheit, wir glauben die Wahrheit. Wir wissen, was wir zu tun haben und das werden wir auch weiter tun. Business as usual. Aber Jesus sagt, nee, stopp, halt. Mach bitte nicht einfach so weiter, da ist ein Problem da, da ist ein Herzensproblem, ein Motivationsproblem, ein Liebesproblem. Und Jesus sagt, ich liebe dich und deswegen möchte ich, dass du damit umgehst. Ich aber habe gegen dich, sagt Jesus, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das ist auch interessant, er sagt verlassen. Wir haben sie verlassen, wir sind nicht irgendwie rausgefallen oder haben sie verloren, unsere erste Liebe. Hups, hoppala, jetzt habe ich meine Liebe verloren, das ist irgendwie so passiert, ist nicht mehr da. Ich kann nichts machen, müssen wir uns wohl scheiden lassen. Nee, wir haben es verlassen und weil wir es verlassen haben, ist eigentlich eine gute Nachricht, weil wir es verlassen haben, können wir auch zurückkehren. Und genau das ist, was Jesus sagt. Und das gibt uns Hoffnung. Zurückkehren, vielleicht nicht zu diesem Gefühl der ersten Verliebtheit, aber wir können zurückkehren zur ersten Liebe, zur ersten Hingabe, zur ersten Motivation in unserem Herzen. Und oft ist es ja dann so, dass unsere Gefühle unseren Entscheidungen und unserem Denken nachfolgen. Was ist diese erste Liebe? Was ist die erste Liebe? Denkt an eure Ehe, wenn ihr verheiratet seid. Oder besser, denkt an die Zeit davor. An die Zeit der Verlobung. Zeit des Verliebtseins. Das ist die erste Liebe. Und was für eine Art von Liebe ist es? Ich würde sagen, es ist so eine Tunnelblick-Liebe. Du siehst nur die eine. Du siehst nur den einen. Alles dreht sich um ihn. Dir ist gar nicht mehr so bewusst, dass es noch andere Menschen im Universum gibt. Und das hat mich furchtbar genervt als Single früher. Wenn meine Freunde sich verliebt haben und plötzlich konnte man nichts mehr mit ihnen anfangen. Und dann später war ich auch so. Tunnelblickliebe, alles dreht sich um den einen. Und wir sagen so Dinge wie, ich will für immer bei dir sein. Oder ich will nichts mehr ohne dich tun. Ich muss immer an dich denken. Ich will nie mehr ohne dich sein. Und dann heiraten wir und ein paar Jahre vergehen und irgendwie verwendet man noch dieselben Worte, aber vielleicht in einem anderen Kontext. Hey, du machst immer das und das. Oder nie sagst du das oder tust du das. Oder ich muss dir immer sagen. Witzig, wie sich das verändert. Wir verlassen unsere erste Liebe, wir geben diesen Tunnelblick auf, werden abgelenkt und beschäftigt und das kann uns auch geistig passieren. Jesus sagt, ihr habt nicht mehr die erste Liebe. Erste Liebe zu ihm erstmal und das ist die Ursache für alle Lieblosigkeit. Und so, was ist die Lösung dieses Problems? Was können wir tun, wenn wir das in unserem Herzen entdecken? Wenn ich ehrlich bin, bin ich liebloser, als ich mal war. Nicht mehr liebevoll. Und irgendwie auch meine Beziehung mit Jesus. Was kann ich tun? Jesus wird uns ein Rezept geben, hier in Vers 5, wie wir zurückkehren können. Und das kannst du übrigens auch auf deine Ehebeziehung anwenden. Aber Jesus gibt uns drei Punkte. Vers 5. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Drei Punkte. Erste ist, denk nun daran, wovon du gefallen bist. Oder anders formuliert, erinnere dich zurück. Erinnere dich zurück. Erinnere dich zuerst an das Objekt deiner Liebe, an Jesus. Wer er ist, was er für dich getan hat. Das ist so wichtig. Deswegen fahren wir Abendmahl regelmäßig. Er ist unsere Liebe wert. Er liebt uns mehr als irgendjemand sonst und er ist die liebenswerteste Person im ganzen Universum. Im 2. Korintherbrief schreibt der Paulus, die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Das hat ihn so beeindruckt, dass es ihn gedrängt hat. Hebräer 13, Vers 12, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Wie indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete, und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachte den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das ist das Erste, was wir uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen. Jesus, wer er ist, was er Riesiges, Großes für uns getan hat. Aber dann zweitens erinnere dich auch zurück, wie es war die erste Liebe, die Zeit der ersten Liebe? Was du gedacht hast, was du gefühlt hast, was du getan hast als frischer, neubekehrter Christ. Und vergleich das ein bisschen, stell den Unterschied fest zu heute. Analysier das ein bisschen. Wie war das damals? Du hattest den Tunnelblick, oder? Irgendwie plötzlich ist Jesus in dein Leben eingebrochen und plötzlich hat sich alles um Jesus gedreht. Alles hat mit Jesus zu tun gehabt. Und das ist, was der Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus. Und deine Freunde, meine Freunde konnten erstmal nichts mehr mit mir anfangen, meine alten Freunde. War plötzlich alles Jesus. Ich war hungrig, ihn kennenzulernen. Hab die Bibel verschlungen, habe ganze Bücher transkribiert, hier Bibellehren angehört und mitgeschrieben. Ich wollte Jesus kennenlernen. Und wir haben gebetet, oder? Wir haben Zeit mit ihm verbracht, Gebetsnächte, bin in Gebetskreise gegangen. Und es war keine Pflichtübung. Wir waren gern in Gemeinschaft mit anderen Geschwistern. Hey, es war toll, lebendige Christen zu treffen. Echte Geschwister zu haben. Und damals in Österreich, ich bin 40 Minuten weit gefahren, um die zu treffen. Und es hat nichts ausgemacht. Jede Gelegenheit, zusammenzukommen und stundenlang gefahren zu irgendwelchen Konferenzen. Meine alten Freunde haben gesagt, na, langt nicht einmal pro Woche am Sonntag. Eltern haben sich Sorgen gemacht, oh, ist er jetzt in der Sekte? Nee, er versteht es nicht. Ich habe Jesus getroffen, das ist passiert. Und den Wunsch, Jesus anderen vorzustellen. Wie es war mit deiner Freundin, mit deinem Verlobten. Du wolltest das andere kennenlernen. Hey, darf ich dir die Jenny vorstellen? Das ist meine Verlobte. Wow, ich wollte, dass andere sie kennenlernen. Ganz natürlich. Und so auch mit Jesus. Und Leute, ich war kein Superheld. Ich möchte nicht, dass ihr irgendwie einen falschen Eindruck bekommt. Ich hatte sehr viel Menschenfurcht. Aber in meinem Herzen war es mir wirklich ein Anliegen, dass andere Jesus kennenlernen. Und dann irgendwann hat ein Freund von mir das so gelöst, dass er mir ein Riesenkreuz umgehängt hat und gesagt hat, so machst du das. Am nächsten Tag bin ich in die Schule gegangen mit dem Riesenkreuz. Natürlich haben mich alle gefragt, was ist mit dir los? Und ich bin jahrelang rumgerannt mit diesem großen Holzkreuz um meinen Hals, obwohl ich es eigentlich hasse, irgendwas um den Hals zu haben. Aber Jesus, Tunnelblick. Und ich habe mich im letzten Schuljahr bekehrt. Ich wollte gleich nach dem Abi wollte ich in die Mission gehen. Und Jesus hat gesagt, hey, halt mal. Mach mal langsam, bleib erst mal da, wo du bist. Wachs erst mal ein bisschen. Aber dieser Tunnelblick, alles mit Jesus, alles für Jesus, so radikal. Und ich wusste eigentlich nicht allzu viel. Aber ich wusste nur eins, ich habe ihn getroffen. Wir waren ein ziemlich chaotischer Haufen damals. Dieser Jugendgebetskreis, wo ich zu Jesus gefunden habe. Wir hatten alle nicht viel Ahnung. Aber wir haben Jesus getroffen. Und wir waren manchmal super peinlich, super penetrant und nervend. Waren zusammen auf Skifreizeit, sind Ski gefahren und haben am Skilift alle der Reihe hintereinander laut Lobpreislieder gesungen. War uns alles egal. Hier, Jesus liebt dich, Sticker auf jeden Pfosten, den wir gefunden haben. Also, es muss nicht wirklich sein, ne? Sachbeschädigung eigentlich, würde ich dann empfehlen. Manchmal übers Ziel hinaus. Und weiß nicht, ich habe einen großen Teil meiner Schallplatten weggeschmissen, weil da vielleicht ein Wort oder ein Satz in einem Lied drinnen war, der Jesus nicht gefallen würde, der nicht zu ihm passt. Und es war mir egal. Diese Sensibilität für Gottes Geist und auch diese Radikalität, jetzt ohne viel zu analysieren und nachzudenken, einfach diesen Impulsen des Heiligen Geistes zu folgen, diesen Impulsen im Herzen. Ich weiß nicht, ich habe einmal richtig viel Geld in den Sand gesetzt hier für ein Evangelisationsevent, was wir nie wieder eingenommen haben, aber es war egal, es war für Jesus. Und einmal habe ich einen Penner mit nach Hause genommen und habe ein paar Wochen mein Zimmer mit ihm geteilt, zur großen Freude meiner Eltern. Und einfach so spontane Akte der Liebe. Hey, was würde Jesus tun? Radikal. Und der Typ hat uns sehr ausgenutzt und dann bin ich vorsichtiger und skeptischer geworden. Irgendwie schade eigentlich. Aber wie war das damals? Wie war es bei dir? Denk zurück. Wie war es bei dir? Was hat sich verändert seither? Und dann zweiter Punkt. Jesus sagt, tu Buße. Kehr um. Bekenn deine Lieblosigkeit. Bekenn deine Gleichgültigkeit. Bekenn deine Lauheit. Und kehr um. Kehr zurück zu dem, was du verlassen hast. Kehr zurück zu ihm. Zu dieser Einfachheit mit ihm. Änder dein Denken wieder. Änder deine Einstellung. Kehr um, tu Buße. Für wie viele von uns ist das eine regelmäßige Disziplin in ihrem Leben? Bekennen, Buße zu tun, umzukehren, das ist wichtig. Und dann drittens sagt Jesus, tu wieder die ersten Werke. Tu es einfach wieder. Also nicht abgehoben, abstrakt, theoretisch, sondern sehr praktisch hier. Eine theoretische Umkehr, sehr praktische Entscheidungen, sehr praktische Taten. Ordne dein Leben wieder neu, setze neue Prioritäten oder alte Prioritäten, besser gesagt. Geh wieder Schritte im Glauben. Vielleicht kann es für dich bedeuten, mal mit rauszugehen auf die Straße. Den Schweinehund zu überwinden. Mal wieder aktiv auf andere zuzugehen und von Jesus zu erzählen. Dich zu treffen mit Jesus, Rendezvous mit ihm zu haben, diese stillen Zeiten. Wirklich Gemeinschaft mit den Geschwistern zu suchen. Was hast du getan damals in der Zeit der ersten Liebe? Kehr um, geh zurück, tu's wieder. Gar nicht kompliziert. Vor allem wieder zurück zu Jesus als Person, nicht als Konzept. Volle Hingabe, volle Radikalität. Und dass wir uns wieder von ihm prägen lassen und beeinflussen lassen und inspirieren lassen, andere zu lieben. Denn nur er macht uns liebesfähig. Und so ist es ja praktisch. Lasst uns nicht irgendwie theoretisch Christen sein oder Gutes tue sein. Ja, theoretisch. Nee, es ist sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Und es ist nicht kompliziert. Und ich bin Jesus eigentlich sehr dankbar, dass er nicht sagt, hey, hier ist ein 15-Punkte-Programm, das du tun musst. Nee, ganz einfach. Denk zurück, tu Buße und tu wieder die ersten Werke. Und dann wird dieses brennende Herz und diese Leidenschaft auch wieder zurückkehren. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Oh. Lieblose Gemeinden disqualifizieren sich selbst. Lieblose Menschen sind kein Zeugnis für Jesus. Praktische Liebe ist unser Licht. Und Jesus sagt hier, wenn er nicht zurückkehrt, wenn er nicht umkehrt, dann werde ich euren Laden dicht machen. Vers 6, aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Zum Abschluss nochmal ein Lob. Ich mag das an Jesus. Er bettet seine Kritik in Lob ein. Erstmal loben, dann Korrektur und dann lobt er wieder. Ist ein gutes Muster. Könnt ihr euch abschauen. Bevor ihr irgendjemanden korrigiert oder kritisiert, überlegt euch erstmal, wofür kann ich ihn loben? Was kann ich Gutes über ihn sagen? Was hat er Positives? Aber das habe ich, oder das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wenn wir Jesus lieben, werden wir auch hassen, was er hasst. Und das war die Lehre der Nikolaiten. Nicht ganz sicher, warum es da geht, aber wahrscheinlich waren das die Nachfolger eines Irrlehrers namens Nikolas. Und vielleicht war das ein Vertreter so einer gnostischen Richtung. Wir wissen nur, im Vers 15 wird es mit der Lehre Biliams verglichen mit Götzendienst und sexueller Unreinheit, Unzucht, Freizügigkeit. So ein zügelloser Lebensstil ist okay für Christen. Wahrscheinlich ging es irgendwie so in diese Richtung. Du kannst Christ sein, aber trotzdem leben wie ein Heide. Und dann sagt Jesus, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer ein Ohr hat, höre. Die sind nicht nur zum Brillenhalten da. Lass es nicht, was Jesus gesagt hat, heute Morgen da reingehen und da wieder rausgehen. Und er spricht hier natürlich geistlich. Aber hör zu auf das, was er sagt. Reagier darauf. Vers 7, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Wer überwindet, was überwindet? Aus dem Kontext Lieblosigkeit, Herzenskälte. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens. Erinnert uns an die Schöpfung, an den Garten vor dem Sündenfall. Verheißung des Lebens. Leben in Beziehung, in Gemeinschaft mit Gott. Geistiges Leben schon hier und jetzt und in alle Ewigkeit, in Fülle. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und dass sie es in der Überfluss haben. Das ist unser Herr. Ich lese euch spontan noch ein paar Verse aus unserem Studium durch Jesaja vor Dienstagabends, die mich in letzter Zeit sehr beeindruckt haben. Da ruft der Herr durch den Propheten Jesaja sein Volk zur Umkehr auf. Und er sagt, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und Vertrauen ist eure Stärke. Und dann heißt es, da ich mag es, und darum wird der Herr darauf warten, euch gnädig zu sein. Hier dieses Bild von dem liebevollen Vater, dem liebevollen Papa, der mit offenen Armen auf den verlorenen Sohn wartet. Ich warte nur darauf, euch gnädig zu sein, sagt der Herr. Glücklich alle, die auf ihn harren. Er wird dir gewiss Gnade erweisen auf die Stimme deines Hilfeschreis. Gottes Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Und er ist gnädig und er wartet nur auf diesen Hilfeschrei. Er wartet nur darauf, euch gnädig zu sein. Er ist unser Herr. Und so lasst uns zum Abschluss das noch für uns persönlich reflektieren, was Jesus heute gesagt hat. Lasst uns nicht einfach weggehen und das, oh ja, die Gemeinde. Nee, was sagt Jesus? Was sagt der Geist Gottes dir heute Morgen? Deinem geistlichen Ohr. Vielleicht kann der Markus noch ein bisschen erstmal instrumental auch spielen und lass uns so eine Zeit haben, wo wir Gott unser Herz erforschen lassen. Da reflektieren können, wo wir fragen können, Jesus, was willst du bei mir ändern? Betrifft mich das? Bin ich lieblos geworden? Brauche ich Umkehr? Zeig mir das ganz persönlich. Unser Gott ist so persönlich und er will dir heute Morgen begegnen und zu dir sprechen. Und Herr, so danken wir dir für dein Wort und ich danke dir, dass es ehrlich ist und direkt ist und dass ein Stück weit auch wehtut. Aber ich danke dir auch, dass es gnädig ist und voll Barmherzigkeit und voll Liebe. Und Herr, so sprich zu uns. Zeig uns, was es für uns persönlich konkret bedeutet, zurückzukehren zu den ersten Werken, zu leben in der ersten Liebe, zu dir und zu unseren Mitmenschen. Erforsche unser Herz, Herr, und
Zeig uns auf, ob da irgendein abgöttischer Weg ist. Zieh unsere Herzen zurück zu dir, Herr, voll und ganz. Darum bitten wir dich in Jesu Namen.